Aber ich habe am Anfang eine Frage. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, wo ich dachte, warum tust du dir das an? Ne? Weil ich habe dann ein Thema gegeben für die Predigt. Gottes Freiheitskämpfer. Und als dieses Wort war da, wollte mich nicht loslassen, weil bestimmt auch Bibeltexten kamen immer wieder. Und ich dachte, was kann man damit anfangen? Und da habe ich jetzt an euch Frage. Wie beschreibt man den Freiheitskämpfer? Was stellt ihr dann vor? Wer ist der ein Freiheitskämpfer? Was habt ihr so einen ersten Gedanken zu dem Wort Freiheitskämpfer? Jemand, der gegen Unterdrückung aufsteht. Ja?
Mut hat.
Der Mut hat.
Negativ.
Ja, kämpfen ist nicht schön, ne? Noch jemand möchte was sagen? Ich habe jetzt heutzutage, kann man schön in googeln, ich habe nachgegoogelt, Duden sagt so eine kleine Definition. Das ist jemand, der für die Freiheit seines Volkes kämpft. Wikipedia definiert das, der Freiheitskämpfer ist jemand, der sich gegen die herrschende Macht auflehnt, die als unterdrückerisch und ungesetzlich gilt. Meistens verbindet man damit bewaffneten Kampf. Wie gesagt, das Kampf, nicht schön, ne? In der Antike kann man sagen, die ersten Freiheitskämpfer waren dann die Sklaven, die wollen ihre Freiheit erlangen. Dieses Wort Freiheitskämpfer entstand erstmal in Deutschland des 19. Jahrhunderts im Zuge der aufstrebenden vielfältigen Freiheitsbewegung der Zeit. Und gemäß den Idealen der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, lassen sich bei diesen Freiheitskämpfen drei Typen ausmachen. Bürgerlicher Revolutionär mit dem Ideal der Freiheit, wo seine Rechte auch mit konsequent politischer Macht wurden, Gewalt durchgedrückt oder mit den Waffen des Geistes. Es gibt nationale Freiheitskämpfer mit dem Ideal der Brüderlichkeit, dass man auch für andere Nationen um ihre Freiheit mitgekämpft hat. Es gibt auch soziale Freiheitskämpfer mit dem Ideal der Gleichheit. Beispiel sind das hier Sozialist, Kommunist oder Sozialdemokrat. Ich möchte nicht so viele Namen reinbringen, damit wir nicht bei den Menschen bleiben. Aber was man Freiheitskämpfer an sich hat, da gibt es Probleme. Es ist nicht nur Positives, dass die was Gutes erkämpfen wollen. Bis heute zeigt sich, dass Menschen, die von ihren Sympathisanten Freiheitskämpfer genannt werden, von ihren Gegnern als Mörder, Rebellen oder Terroristen abgestempelt werden. Aber warum spreche ich heute von Freiheitskämpfer? Ich sehe gewisse Parallelen in Jesus' Leben, wie auch in unseren. Jesus spricht von absoluter Freiheit, aber auch von Kampf. Beides ist in seinem Leben vereint. In Johannes Evangelium 8,16 lesen wir die Worte von Jesus über Freiheit, wo er sagt, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Aber auf der anderen Seite spricht er wiederum von einem Kampf. Mehr sogar, er selbst bringt uns den Kampf mit ein. In Matthäus Evangelium 10. Kapitel ab Vers 34 lese folgende Worte. Matthäus 10, 34. Meint nun nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf bzw. Schwert. Ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die einen Angehörigen werden zu Feinden. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist nicht wert, mein Junge zu sein. Das scheinen harte Worte zu sein. Aber wenn Jesus in das Leben der Menschen eintritt, da kommt es zur Entscheidung, sogar zwischen den engsten Verwandten. Der Name Jesu lässt keinen kalt. Auch wenn du keinen Kampf willst, auch wenn du in Frieden leben möchtest, die Entscheidung fällt es trotzdem. Die anderen werden für dich entscheiden. Sie wollen ihre Klarheit, Klarheit im Leben haben. Sie trennen sich von dem, der plötzlich nicht mehr der Sohn oder die Tochter ist, die es bis jetzt mit ihnen zusammen gelebt hat. Das Bild, was man von einem Menschen hat, stimmt nicht mehr. Die nahe Person wirkt mit ihrer Entscheidung für Jesus und mit ihren neuen Interessen und der neuen Lebensweise, die durchaus positiv ist, trotzdem fremd und bedrohlich. Sie wollen nicht mehr dich haben. Sie wollen nicht mehr mit dir zusammenleben. Denke zum Beispiel hier an die Berichte von Oppendorf. Menschen, die zu Jesus sich bekannt haben, müssen manchmal um ihr Leben fürchten, von ihren engsten Verwandten bedroht. Wenn die Gerichte von Oppendorf hört, das scheint so weit weg von uns sein. Aber auch hier, mitten in Deutschland, geschehen auch Entscheidungen und Spalt in der Familie. Auch wenn man nicht oft davon hört. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte von einem Mann, der Nachfolger Jesu geworden ist. Diese Erfahrung habe ich mir auf dem YouTube-Kanal RRF Mensch Gott angeschaut. Der Markus Walter, der Moderator der Sendung, hat selbst von seinem Leben berichtet, wie es das gelaufen ist. Er hat mit 3 Jahren seinen alkoholkranken Vater verloren. Das heißt, der Vater hat die Familie verlassen. Markus wuchs dann mit seiner Schwester und Mutter zusammen und seine Mutter pflegte über gläubige Menschen Folgendes zu sagen. Wer glaubt, der hat seinen Verstand an der Garderobe abgegeben. Somit Markus wollte sich mit Gott und dem Glauben beschäftigen. Aber dafür die Menschen selbst und ihr Leben haben ihn dagegen sehr interessiert. Er wollte an den Menschen was Gutes tun, irgendwie die Welt retten. Folgendessen beschäftigte er sich mit Wissenschaft und Philosophie. Der christliche Glaube war für ihn lange zu simpel. Seine Schwester dagegen hatte viel Umgang mit christlichen Freunden und verbrachte viel Zeit mit ihnen. Sie hat den Glauben an Gott für sich gefunden. Es hat ihm leid getan, dass sie sich in ihrem Leben mit so wenig zufrieden gibt. In seinen Augen hat sie ihren Verstand verloren und war durch die Sekte manipuliert. Eines Tages war seine Schwester in der Küche am Geschirrspülen. Er wollte sie wieder mal retten und versuchte sie zu überzeugen, irgendetwas Gutes für die Menschen zu tun. Sie spülte das Geschirr und er redete und redete. Plötzlich erkannte er beim Klappern des Geschirrs, dass er nur labert, und sie tut schon was. Er wurde still und ging beschämt weg. Durch die Schwester hat er mit der christlichen Jugend viele positive Erfahrungen gemacht. Fußball gespielt, zur Jugendfreizeit mitgefahren. Eines Tages hat das Wort während einer Freizeit sein Herz erreicht. Er hat sein Leben Jesus übergeben und hat sich taufen lassen. Als gläubiger Mensch besuchte er den Gottesdienst und die Jugendstunde. Er war Anfang 20 und fing gerade an, die Elektronik zu studieren. Nach der Bekehrung an einem Sonntagabend hat ihm seine Mutter gefragt, wie er sich weiterhin sein Leben so vorstellt. Auf die Frage, wie meinte sie das? Sie forderte ganz klar, er sollte mit dem Gottesdienst in Jugendstunde besuchen gehen, aufhören. Er fragte, was dann, wenn nicht? Die Antwort kam prompt. Dann hast du hier nichts mehr zu suchen. Er dachte daran, dass man auf Gott mehr hören soll als die Menschen. Aber sofort dachte er auch an das Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Daraufhin ging er wortlos auf sein Zimmer und packte seine Sporttasche Er durfte noch seinen Freund anrufen, wo er übernachten konnte. Seit diesem Zeitpunkt hatte er auch seine Mutter verloren. Sie wollte ihn nicht mehr sehen und nichts von ihm wissen. Der junge Mann hat seine Entscheidung für Jesus getroffen und nie bereut. Passiert mit in Deutschland. Auch wenn wir manchmal nicht viel davon hören. Jesus sagt in Matthäus 10, ab Vers 38, und wenn ich bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für mich für immer gewinnen. In diesem Kontext erscheint uns der Kampf als ultimative Entscheidung. Eine Entscheidung, die Folgen fürs Leben hat. Es kann uns mit Freude, aber auch mit Angst und Schmerz erfüllen. Jesus hat eine Entscheidung getroffen. Er hat sein Leben für uns gegeben. Sein Sieg ist auch unser Sieg geworden. Durch Jesus haben wir ein neues Leben, ein ewiges Leben geschenkt bekommen. Das Wort Kampf bedeutet, Entscheidung getroffen zu haben. Es bedeutet, dass ich auf einer Seite mit Jesus und mit den anderen Gläubigen zusammenstehe. Es bedeutet ebenfalls, ich bin der Kämpfer selbst. Dann stehe ich direkt im Ring oder auf dem Feld. Manchmal kann es so sein, dass ich nicht selbst direkt kämpfe, sondern nur an der Seite unterstützend stehe. Es gibt im Leben verschiedene Arten von Kampf und somit unterschiedliche Formen der Beteiligung an dem Kampf selbst. Wir kennen zum Beispiel Sportkampf, Leistungskampf, Kampf um die Gesundheit, Kampf um das nackte Überlegen oder Kampf um Rang und Position. Es gibt auch Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit im nationalen Sinne wie auch im persönlichen Bereich. Zum Beispiel frei von psychischer wie auch physischer Gewalt oder einer Abhängigkeit, welche Art auch immer das ist. Hiermit in meiner Überlegung zu dem Bibeltext stellt sich die Frage, in welchem Kampf stehen wir als Nachfolger Jesus? Ich habe lange gesucht und habe die Antwort in den Versen aus Epheser 6, 12 gefunden. Epheser 6, 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Manche blättern weiter noch in Epheser 6, 12. Wir stehen im Kampf. Habt ihr auch gemerkt, worum es geht? Es geht nicht darum, deine Familie, deine Angehörigen, deine Nachbarn oder deine Kollegen, deine Nächsten zu bekämpfen. Es geht nicht darum, andere Gläubige zu bekämpfen oder zu belehren. Es ist nicht richtig, das ist falsch, wenn wir so handeln. Jeder ist genauso ein Kind Gottes wie du, der sich in dieser Welt ebenfalls behaupten muss, um seinen Weg zu gehen. Nochmal zu dem Text. Wir kämpfen gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Das heißt für mich, die Mächte der Finsternis beherrschen diese Welt, in der wir leben. Wir sehen es nur nicht. Wir sehen nur die Folgen davon. Lüge, Betrug, Neid, krankhafter Stolz, Intrigen und Mord. Wir sehen viele sinnlose Taten und Handlungen, die nur Leid, Tränen und Schmerz mit sich bringen. Es geht nicht um den bösen Partner oder Partnerin, Kollegen oder bösen Nachbar, sondern es geht um die Mächte, die hinter diesen Menschen stehen. Die Mächte, die diesen Menschen verführen und missbrauchen, die es jedem, der sich nicht dagegen ausspricht, zu ihrem skrupellosen Sklaven verwandeln. Sklaven der Sünder. Daher fordert Jesus uns auf, Betet für eure Feinde. Betet für eure Feinde. Wir stehen im Kampf. Aber wie soll man dann kämpfen? Wie kämpft man gegen die unsichtbare Macht und Gewalt? Die wollen es nicht einfach machen und den Menschen bekämpfen. Die Bibel fordert uns auf, wir kämpfen gegen die unsichtbare Macht und Gewalt. Wie macht man das? Das ist schwierig, weil wie man gegen Unkraut, gegen Sportgegner, gegen Wirtschaftsgegner, Unterdrücker, welcher Art auch immer, kämpfen soll oder muss, davon hat man Vorstellung. Aber als Jesus Nachfolger gegen die unsichtbare Welt kämpfen? Wie geht das denn? Wie ist das überhaupt möglich für mich? Habt ihr euch einmal selbst gefragt? Ich wusste auch nicht. Also habe ich weiter in der Bibel nach Antworten gesucht. Ich habe das Wort Kampf in der Suchmaschine von Bibelserver.com angegeben und da sind viele Bibelstellen aufgegangen, wirklich viele. Ich habe mich entschieden für den Römerbrief, Kapitel 15, Vers 30. Und da habe ich schon mal dann ein weiteres Hinweis gefunden. Um die Frage zu beantworten, wie soll man kämpfen als Jesu Nachfolger? Apostel Paulus schreibt in dem Vers 30, liebe Brüder, im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn, fordere ich euch auf, mich in meinem Kampf zu unterstützen, indem ihr für mich zu Gott betet. Ja, betet für mich aufgrund der Liebe zu mir, die der Heilige Geist euch schenkt. Fällt euch's auf? Als erstes finden wir hier eine Aufforderung zur Unterstützung im Kampf. Und die erste Voraussetzung ist, von dem Heiligen Geist sich mit der Liebe beschenken lassen. Nur mit Herzen sieht man richtig, wenn wir denken an 1. Korinther 13. Das nächste, was aus dem ersten resultiert, ist Beten. Beten ist hier als die Unterstützung im Kampf angesehen. Und das heißt für mich, das Beten ist machtvoll und besser gesagt, setzt die Gotteskraft frei. Anders kann ich mir nicht vorstellen, warum möchte Paulus, dass man betet. Also nach diesem Text können wir sagen, ab jetzt bete ich nur so. Jesus, mach die Feinde kaputt, mach sie alle tot. Von morgen bis abend würde ich sagen, Jesus, lass uns gewinnen, oder? Aber da kommt die Frage, was ist ein Gebet, der hier als Unterstützung im Kampf angesetzt wird? Was kann man sich unter diesem machtvollen Gebet vorstellen? Ich verstehe das so. Das Gebet ist eine Zuwendung an Gott, den Schöpfer, der unser Erlöser geworden ist. Gebet ist eine Proklamation Gottes Liebe in unserem Leben. Proklamation der Verdienste Blut Jesus Christus, die er für unsere Sünden auf der Golgatha vergossen hat. Gebet bedeutet, Gott, unserem himmlischen Vater, seinen Willen und seinem Wort in unserem Herzen und in unserem Leben Raum geben. Erst wenn er den ganzen Raum unseres Innerstes gefühlt hat, dann erfahren wir, wie wirklich seine Größe und seine Kraft, die uns Leben schenkt, ist. Wir erfahren mehr und begreifen besser seinen Weg, seinen Sieg, den er am Kreuz für uns errungen hat. Wir begreifen den Kampf als Gottes Sache, denn er kämpft für uns. Denk zum Beispiel hier an den Auszug aus Ägypten. Da hat Gott alleine gekämpft. An Jericho oder andere Geschichten mit Gott. Jericho ist gefallen, nicht nur, weil die so stark waren und so viele Gewehre hatten. Gott hat die Mauer zum Fallen gebracht. Jesus hat längst den Kampf gegen die Mächte der Finsternis auf Golgatha gewonnen. Vertraue ihm. Er schenkt uns den Sieg und eine Rüstung hier und jetzt, damit wir in den Kampf nicht schutzlos dastehen. Das alles finden wir im Gebet. auf der anderen Bibelstelle lässt uns Paulus wissen, wie mächtig der Herr ist, der uns zur Seite steht. Er gibt uns klare Worte über die Verteidigung im Sinne Gottes. 2. Korinther 10,4 lesen wir. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. In anderer Übersetzung, 2. Korinther 10,4. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falschen Gedankengebäude zum Einsturz. Waffen Gottes sind mächtig. Sie bringen Festungen, zum Beispiel wie Jericho, und Gedankengebäude zum Einsturz, zum Beispiel römischer Götzenkult. Oder Paulus selbst von einem Gegner zu dem Nachfolger. Nächste Frage, die sich stellt, was für einen Kampf führen wir? Mit welchem Ziel? 1. Timotheus 6. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis von vielen Zeugen abgelegt hast. Also was für ein Kampf? Es ist ein guter Kampf des Glaubens. Kein Mensch wird getötet. Es werden keine Waffen, die der Mensch erfunden hat, gebraucht oder benötigt. Nichts desgleichen. Das Ziel ist das ewige Leben. Das kann man nicht mit Schwert erkämpfen. Nur Gott selbst gibt uns das ewige Leben. Niemand kann uns das schenken. Es kommt von Gott. Daher brauchen wir Gott und seinen Plan. Wir brauchen seine Vorgehensweise, seine Führung und den Schutz um seine Verteidigungsart. Und es an das Ziel, das ewige Leben zu kommen, brauchen wir Gottes Waffenrüstung. Apostel Paulus schreibt an die Epheser genaue Anweisungen, wie das Ganze möglich ist. Da können wir die Bibel aufschlagen bei Epheser Kapitel 6. Ich möchte nicht im Ganzen vorlesen, das hat ja schon der Bruder gemacht. Ich werde einzelne Texte vorlesen. Ab Vers 13, Kapitel Epheserbrief 6, ab Vers 13. Bedient euch der ganze Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Anders gesagt, nehmt alles, was ihr von Gott kriegen könnt. Schnappt euch das. Ihr braucht das. Mit Gottes Hilfe werdet ihr dann alles überstehen und mit erhobenem Kopf daraus gehen. Egal, was kommen mag. Vers 14. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Ich stelle das auf. Warum? Nur Jesus hat die Wahrheit über den wahren Charakter Gottes offenbart, dass Gott der Liebe ist. Aus Liebe zu uns hat uns Gott Vater in Jesus Christus gerecht gesprochen. Also Jesus ist beides, die Wahrheit und die Gerechtigkeit Gottes. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Gute Botschaft und Frieden mit Gott. Gute Botschaft ist, wir leben dank Jesus Versöhnungsopfer in Frieden mit Gott. Solange wir in Jesus leben, da hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Wir bleiben durch Jesus mit Gott verbunden. Wir sollten die Freude darüber einfach teilen. Und manchmal denken wir, dass es so kompliziert und schwer ist. Ne? Die Freude, freuen wir uns überhaupt? Ne? Jesus hat uns mit Vater versöhnt. Wir haben Frieden, weil er hat schon alles bezahlt und das Geschenk haben wir schon erhalten. Wenn du dir ein neues Auto kaufst, versteckst du auch nicht von den Menschen, oder? Das war für die Männer. Für uns Frauen. Wenn du ein tolles Shoppingstäbchen machst, dann erzählst du deiner Freundin so schnell du kannst und freust du dich unendlich mit ihr zusammen. Boah, ich habe was Tolles gefunden und muss dich gar nicht so viel bezahlen. Aber auch diese Erklärung hinkt. Ich denke, es gibt ein besseres Beispiel. Wie freut man sich darüber, dass man in Frieden mit Gott lebt? Hochzeitstag, der 10. Der Mann bittet dich, den bestimmten Abend freizuhalten. Alleine davon erzählst du schon deinem Freundin und freust dich auf die Überraschung. Er führt dich an deinem geplanten Abendschickessen aus. Der Tisch ist reserviert. Er hat dafür gesorgt, dass dort schon schöne Blumen stehen und der Tisch extra für euch mit Herzchen dekoriert ist. Auch das Geschenk, elegant eingepackt, liegt bereit. Ihr beide habt sehr schönen Abend verbracht und seid glücklich. Später erzählt ihr mit Freude davon, jeden, der das nur hören möchte. Von so einem Fest hat mir auch wirklich jemand erzählt. Wir haben Frieden mit Gott, mit dem Chef des Universums und wir leben in dicker Freundschaft mit ihm. Das kann man nicht verschweigen. Das muss man erzählen. Der Chef des Universums ist unser bester Freund. In Vers 16. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurige Pfeile des Satans abzuwehren. Wenn Zweifel, Unsicherheit oder sogar Ängste über uns kommen, dann ist der Glaube an die Versöhnung in Jesus Christus der, der uns weiterhilft. Wenn die Lasten, Schwierigkeiten, Ungerechtigkeit und sogar Schicksalsschläge auf uns kommen, dann ist das Riesenvertrauen zum Gott. Das Vertrauen auf seine Kraft und sein Wirken durch den Heiligen Geist, der uns Halt und Schutz bietet. Der Glaube an die absolute Gerechtigkeit Gottes und seine vollkommene Liebe ist in den dunkelsten Momenten des Lebens das, was uns Schutz und Kraft gibt. Wenn du keine Antworten mehr hast und der maßlose Schmerz der sinnlosen Tat des Bösen dich zu zerbrechen droht, da ist der Glaube das, was der Scherbenhaufen des Lebens aufliest und neu aufbaut. Das hat Jesus uns in sein Leben offenbart. Er, Gottes Sohn, hat den Glauben selbst als Schutzschild eingesetzt in seinen schwierigsten Momenten. Vers 17. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Unsere Rettung ist Jesus Christus. Er hat uns von der Macht der Sünde, das heißt Trennung von Gott, von der Macht der gefallenen Engel und von der Macht der Selbstsucht gerettet. Die Gnade der Erlösung, die verdienste Blut Jesu Christi, die er auf der Golgatha vergossen hat, sind unsere Rettung. Wenn wir das Wort Gottes in der Bibel lesen, dann offenbart uns der Heilige Geist, wie Gott wirklich ist und was seine Wille für uns ist. Er hat gute Gedanken über uns. Habt ihr mal in einer schwierigen Lebenssituation erlebt, dass euch ein Bibeltext in den Sinn kommt, den ihr gerade so dringend braucht? Oder jemand euch das zuschickt oder sagt? Ob es um Trost, Rat, Stärkung geht, der Text war plötzlich da. Das verdanken wir dem Heiligen Geist, der uns an das Gelesene erinnern lässt. Aber der Geist Gottes kann noch viel mehr. Lasst ihr euch von ihm führen. In Vers 18 lesen wir, betet immer und jede Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Für mich heißt das, vertraue Gott immer und in jede Situation. Rede mit ihm und bleibe beständig im Kontakt. Lebe in einer engen Beziehung mit Gott. Lass dich durch den Heiligen Geist leiten. Der Geist Gottes macht die Gnade der Erlösung in unserem Leben wirksam. Heiliger Geist rechnet die Verdienste Blut Jesu Christi auf Golgotha in deren Leben an, für den wir das beanspruchen. Es geschehen Wundern an Herzen und im Leben des Menschen, für die wir vor Gott anstehen. Hat jemand probiert, für Feinde zu beten? Manchmal ist es schwierig, brauchen wir die Kraft von Gott, dass er uns dafür fähig macht. Aber das macht was mit uns aus. Wir kommen Gott näher. Betet auch für mich im Vers 19 und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Also wenn Apostel Paulus brauchte Fürbitte, umso mehr auch wir. Gehe der Aufforderung Paulus nach und bete für dich, für deine Familie, deine Freunde, für deine Bekannten. Bete für jeden, der dir der Geist Gottes in den Sinn einbringt. Gerade dort, wo du bist, vielleicht für einen Fremden, der Hilfe braucht. Du wirst staunen, wie Gott dich und die Seinen führt. Also nahe dich Gott und in Ehrfurcht und vertraue ihm bedingungslos. Er wird es segnen. Du wirst staunen, wie du mutig über deine Erfahrung mit Gott sprechen kannst. Lass dich darauf ein. Er macht es möglich. Im Vers 20, ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottesbote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Das heißt für mich, sei genau und detailliert in deinem Gespräch mit Gott, genauso wie du das mit deinen Freunden machst. Du sagst auch nicht zu deinem Freund oder Freundin, ich will die Welt retten. Du erzählst dann, dass du zum Beispiel Mülltrennung genau nimmst, weil du deinen Beitrag zu dem Umweltschutz leisten möchtest. Apostel Paulus erklärt seine Situation und was er im Moment so dringend nötig hat. Er wollte nicht nur die richtigen Worte und Mut beim Weitersagen, er wünschte sich noch offen und furchtlos von dem Machthaben weitersprechen zu können. Er ist sehr detailliert. Wenn du nicht weißt, um was du bitten kannst, rede erst recht mit Gott darüber, was er meint, was du gerade brauchst. Das ist so viel zu dem, was der Paulus über den Kampf beschreibt. Apostel Petrus liefert uns weitere Beschreibungen des Kampfes, in dem wir leben. In 1. Petrus 5,8: Seid besonnen und wachsam, und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach dem Opfer, das er verschlingen kann. Wisst ihr warum? Satan möchte, dass wir aufhören zu glauben, dass wir aufhören, Gott zu vertrauen und an dem ewigen Leben festhalten. Er möchte, dass wir aufhören, über das Leben mit Jesus in Ewigkeit zu träumen. Er möchte, dass wir aufhören darüber. Und wir haben solche Angst davon, dass wir unsere Waffenrüstung zur Seite werfen und nur mit dem Verstand unserer Logik, mit unseren Gesetzen, Regeln und Traditionen kämpfen. Wir werfen mit Wort Gottes lieblos um sich herum, so wie es uns gerade passt. Aber wir können damit den Kampf gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen den Teufel, nicht gewinnen. Deswegen Apostel Jan schreibt in 1. Johannes 5,5: Wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir sind Gottes Kämpfer, die nur Jesus brauchen. Jesus ist genug für mich. Es kann uns von Gottes Liebe nichts trennen, außer uns selbst. Wir können den Kampf nicht verlieren, denn Jesus hat den Kampf gegen die Sünde und gegen den gefallenen Engel gewonnen. Er hat uns seinen Sieg geschenkt. Klar, wir können hinfallen, wir können uns und andere verletzen oder schaden, aber wir haben Jesus, der uns in unendliche Liebe und Gnade mit uns alles durchsteht und zu uns hält. Er hebt uns aus dem Dreck unseres Lebens auf und reinigt uns. Deine einzige Aufgabe ist, die Gemeinschaft mit Jesus immer enger wachsen lassen. immer enger wachsen lassen. Durch die enge Gemeinschaft werden wir mit Gott Vater und Jesus Christus eins sein. Du stehst in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ihr seid eins. Du bist immer mehr mit deinem Charakter Jesus ähnlicher, weil er das in dir schafft. Ich wünsche dir, dass du aus der Gemeinschaft mit Gott die Worte Apostel Paulus zu deinen machst. Denn ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Und das ist nur möglich durch Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.